Du brauchst Internet, das ist die
Ja.
Grundvoraussetzung. Mehr brauchst du nicht. Wir setzen 100% eben auf Webschnittstellen. Also, dass wir und dass die meisten modernen Haushaltsgeräte und Geräte
Ah, okay.
allgemein können das am Ende schon. Also, es ist ganz spannend. Also, selbst jetzt, also, weil mein Wäschetrockner und so, die sind alle mit dem WLAN inzwischen verbunden. Und auch fast jedes Gerät, was du kaufst, hat inzwischen eine Konnektivität, sodass man auch diese Geräte fernsteuern kann. Das ist genauso wie beim E-Auto, aber eben auch bei Speichern. Also das ist am Ende insgesamt machen wir es nur über die, wie gesagt, Webschnittstellen. Deswegen das einzige Grundvoraussetzung ist Internet und der Rest ist dann Cloud to Cloud und wir können das darüber steuern.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich bin Christoph Bursek. Energiepreise sind ein relevanter Faktor, zum Beispiel für unsere Inflation in den letzten Jahren gewesen. Energie ist überall enthalten, in Dienstleistungen und natürlich ganz besonders auch in der Produktion, aber auch in der Logistik. Wird Energie teurer, wird alles teurer. Super interessantes Thema und darum freue ich mich sehr, gleich Matthias Martensen, dem Gründer von O-Strom, einmal so ein bisschen kennenzulernen und ihn zu fragen, wie der europäische oder deutsche Strommarkt so funktioniert und was Sie bei O-Strom vorhaben, um da vielleicht ein paar tolle Innovationen reinzutreiben. Ich freue mich sehr auf das Thema und Matthias und sein Unternehmen und ja, bin gespannt. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du hier bist.
Ja, freut mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Mal noch nicht auf O-Strom bezogen, sondern ganz konkret. Wir fragen unsere Gäste zuerst immer so ein bisschen, was sind Use Cases, die Sie persönlich mit KI lösen? Fällt dir irgendwas ein, was du zuletzt privat oder beruflich selbst mit KI gelöst hast, wo wir so ein bisschen uns inspirieren lassen können von dir?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich ist KI, also der typische Use Case ist für mich ChatGPT. Und ich benutze das halt einfach häufig, um irgendwelche E-Mails vorzudraften und so weiter. Also teilweise, wir sind zum Beispiel, wir haben ein Kind und wir mussten uns dann bei vielen Kindertagesstätten bewerben. Und dann habe ich halt ChatGPT gefragt, mal zu researchen, immer bevor ich die E-Mail schicke, was besonders an diesem Kindergarten ist und mir das vorzuschreiben, weil ich da selber leider zu faul für war. Und das hat sehr gut geklappt. Und jetzt haben wir einen Kindergartenplatz und ja, das hat vielleicht geholfen. Ich weiß es nicht, aber das war so der letzte große Use Case, wo ich es benutzt habe.
In welchem Bundesland lebst du?
In Berlin. Und von daher, da muss man sich rechtzeitig drum kümmern, vor allem, wenn man in
Ah, okay.
Mitte und zentraler in Berlin wohnt.
Muss man in Berlin den Kindergartenplatz selbst bezahlen oder wird der bezahlt? Gibt es so
Der wird
Gutscheine?
bezahlt. Genau. Deswegen gibt es ja eben eine hohe Nachfrage,
Ja.
kann man sich dann vorstellen. Also
Ja, okay.
deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, teils dann eins zu bekommen.
Okay, ja, gute Idee. Also ich glaube, wenn so eine Kita oder ein Kindergarten eine Bewerbung bekommt oder steht drin, wir finden es toll, dass ihr so einen schönen Außenbereich habt oder wir finden es schön, dass es bei euch dreimal die Woche Stockfisch gibt oder sowas, das kommt gut an, finde ich schlau. Sehr gut. Vielen Dank. Der Energiemarkt ist ein Riesenthema und jeder hat dazu eine Meinung. Und ich glaube, die wenigsten können so genau erklären, wie eigentlich der Strom, Energie, Börse, whatever funktioniert. Kannst du uns sozusagen explain it like I'm five? Was sind interessante Dinge über die deutsche Strom-Energiesituation, die man erstmal wissen muss, um das Ganze zu verstehen, auch worüber wir später vielleicht sprechen?
Ja, ich glaube, das größte Missverständnis ist eigentlich immer, wie der Strompreis funktioniert. Also ich kann es einfach mal aus unserer Kundenerfahrung sagen, weil wir sind halt ein Stromanbieter und wir haben nur grünen Strom. Und das heißt halt, de facto haben wir natürlich nur Solar und Wind. Und an sich wird der Wind nicht teurer und so weiter. Also der Wind weht, wenn er weht, die Sonne scheint, wenn er scheint. Und wir hatten halt im Rahmen der Energiekrise halt in den letzten, also vor 2 Jahren circa, haben halt immer, Kunden haben uns gefragt, ja, ihr habt doch grünen Strom, warum wird denn auch unser Strompreis teurer? Weil der Wind kostet ja nicht plötzlich mehr oder die Sonne kostet nicht mehr. Das ist halt wirklich so das größte Missverständnis, was wir hatten und wir eben aufklären mussten, wie eigentlich der Strompreis und auch der Strommarkt überhaupt funktioniert. Also, dass es eben nicht dadurch getrieben ist, nur wie viel Sonne und Wind scheint, sondern eben wie sozusagen, also das heißt ein Merit-Order-Prinzip. Also wie wird der Strompreis gesetzt, ist am Ende sozusagen das teuerste Kraftwerk und das ist am Ende getrieben durch den Gaspreis. Und deswegen hatte der Gaspreis eben so einen signifikanten Einfluss auf den Strompreis. Und das war am Ende so das, wo wir sehr, sehr viel Aufklärarbeit, wahrscheinlich wie viele andere Stromanbieter eben machen mussten, wie eigentlich der Preis zustande kommt und wenn der Strom trotzdem teurer werden kann.
Hat denn durch die Energiekrise alle, die nicht im Gas, Bereich Strom produziert haben, haben die dann auf einmal mehr Geld verdient?
Es kommt darauf an, ist da wieder die Antwort. Es kommt ja auch darauf an, wie man am Ende seinen Strom verkauft. Und die meisten großen Anbieter, also sagen wir mal EnBW, Vattenfall und auch, ach, weiß ich, alle, die große Stromproduzenten sind, die verkaufen auch ihre Stromprodukte Jahre im Voraus. Weil es gibt eben die sogenannten Terminmärkte, wo ich sagen kann, hey, ich weiß, ich habe ein Kohlekraftwerk. Und ich weiß auch, dieses Kohlekraftwerk wird in 2025 und 2026 noch Strom produzieren. Dann kann ich jetzt ja schon die Strommenge verkaufen und den Preis fixieren. Also der Preis, den weiß ich jetzt schon, kann es verkaufen. Wenn ich dann wirklich Strom produziere, bekomme ich genau den Preis, den ich heute eben, zu dem ich verkauft habe. Und das heißt eben auch, ja, es kommt darauf an, wie am Ende der Strom verkauft wurde. Also es gibt am Ende natürlich einige, die hatten dann ihrer Angebot, sozusagen, die haben einfach keinen Zusatzgewinn gemacht. Gleichzeitig gab es natürlich welche, die eben nicht im Voraus verkauft hatten, hatten dann am Ende des Jahres oder in dem Jahr der Energiekrise enorm Glück und konnten das halt so Höchstpreisen ihren Strom verkaufen. Also es kommt immer darauf an, was man für eine Strategie wählt. Und das ist am Ende der Ausschlag geben, wie viel Geld man dann am Ende da verdient hat.
Aber dann habe ich das richtig gehört. Einige haben durch die hohen Preise signifikant Geld verdient, weil sie wahrscheinlich auch in der Produktion keine erhöhten Kosten hatten, sondern die Kosten waren eher im Gasbereich hochgegangen. Und wer nicht Termin lange im Voraus verkauft hat, der könnte zu der Zeit sehr gut Geld verdient haben.
Genau. Also zum Beispiel, also der am meisten Geld verdient hat, ist wahrscheinlich ein Windkraftanbieter, der nichts auf Termin verkauft hat, weil der hat keine Einsatzkosten, weil der Wind ist trotzdem geweht, auch während der Energiekrise. Also er hatte null Einsatzkosten, aber er konnte halt teilweise bis zu, ich glaube, 1000 Euro war das eine Stunde, den Strom eben weiterverkaufen.
Pro Windanlage, pro WKA?
Also 1000 Euro pro Megawattstunde.
Okay, pro Megawattstunde. Du hattest eben gesagt, ihr habt Wind und Solar. Ich habe jetzt noch ganz viele andere erneuerbare Energien. Musst du mir mal erzählen. Laufwasser, kennst du das?
Ja.
Das Was auch. Ist das?
Das ist am Ende auch einfach ein Wasserkraftwerk, meine
also
Meinung.
Als würde ich am Fluss und dann habe ich, okay, verstehe.
Genau.
Biomasse sind wahrscheinlich so die ganzen Bauern, die dann irgendwie ihre grünen Dinger da stehen haben und dann wird da, okay, Biomasse.
Da gab es mal so einen riesen Trend vor Jahren, weil das irgendwie hochsubventioniert waren und dann, also mein Vater arbeitet bei der Sparkasse und dann kam jeder Bauer gefühlt an und wollte plötzlich eine Biogasanlage in Schleswig-Holstein bauen. Das ist aber alles wieder so ein bisschen, sag ich mal, auf Normalmaß wieder zurück. Also die Großen, die jetzt also von denen alle sprechen, das ist halt Wind on und Offshore. Besonders die Wind-Offshore-Parks, die halt enorm gerade, also vor allem auch die großen Ausschreibungen sind. Und dann Solar. Und da ist ja vor allen Dingen das dezentrale Solarthema das große, wo dann eben auch viele Wettbewerber im Markt sind.
Dezentrale ist zum Beispiel dann, ich fahre auf der Autobahn und dann sind da riesengroße Felder. Das ist jetzt nicht gemeint Solar, die ich bei mir auf dem Dach habe, die mein Haus speichern, sondern okay, verstanden. Und bei Solar, glaube ich, bauen wir auch massiv auf. Ne? Das ist so, ich hab nämlich gestern mir so eine Seite angeguckt, energy-charts.info. Ich glaube, das ist sogar eine offizielle Seite. Das
ist eine offizielle Seite,
ja. Und da sind ganz, ganz tolle Übersichten, Diagramme, Preisentwicklungen, Vorhersagen und so weiter. Kann man sich wirklich mal angucken. Fand ich sehr interessant. Du kennst die Seite. Was sind da so Charts, wo du sagst, da guckst du gerne rein oder die sind interessant, wenn man das verstehen möchte?
Also das kommt wahrscheinlich auch dadurch getrieben, also was wir bei Ostrom machen. Also vielleicht einfach mal ganz kurze Intro, warum man dann auch das Interesse von mir da versteht. Also was sind wir? Wir sind digitaler, smarter Stromanbieter, der sich eben auf variable und dynamische Stromtarife fokussiert hat. Dynamische Stromtarife sind halt Stromtarife, die eben nicht fixiert sind, sondern jede Stunde hast du einen neuen Preis. Also sprich, wenn gerade viel Wind und Solar produziert wird, dann ist der Preis niedrig. Wenn wenig produziert wird, ist der Preis teurer. Also schönes Beispiel, jetzt am Sonntag hatten wir super viel Wind, also gestern, und der ganze Tag war der Strompreis de facto nahe Null, also Euro. Von daher war es ein guter Zeitpunkt, wenn man, weiß nicht, Wäsche waschen, E-Auto aufladen musste etc. Genauso andersrum hatten wir vor 2-3 Wochen genau das Gegenteil mit der sogenannten Dunkelflaute, wo dann wenig Wind war und auch wenig Produktion, einfach weil es in den Abendstunden war und sehr hohe Nachfrage, wo die Strompreise hoch waren. Und das ist dann immer ganz spannend zu sehen, sozusagen, wie war eigentlich der Strommix in Deutschland und wie haben sich eigentlich und was sind die daraus resultierenden Preise? Also das ist so einer der Charts, den ich halt immer spannend finde, weil man dann immer, sag ich mal, die beiden Extremen sehr gut sehen kann. Und wir fokussieren uns ja sehr darauf, unserem Kunden zu helfen, diese günstigen Stunden zu nutzen. Also automatisiert dann das E-Auto zu laden, zum Beispiel, wenn der Strom gerade besonders günstig und grün ist. Und von daher finde ich das eine der spannenden Charts.
Okay, verstanden. Das Chart habe ich auch gesehen und fand es auch. Dachte, Moment, okay, der Verbrauch ist ja niedriger als das, was produziert wird. Das ist ja verrückt. Warum brauchen wir dann überhaupt noch mehr Windkraftanlagen und Solaranlagen, wenn wir jetzt schon teilweise mehr produzieren, als wir überhaupt verbrauchen können?
Genau, das sind halt, in den Momenten kommt das mal vor. Aber das ist, wie gesagt, jetzt gestern war ein guter Beispieltag, wo es einfach den ganzen Tag auch vorkam, aber weil es sehr windreich war. Aber es geht ja eigentlich immer darum, was mache ich in den anderen Extremen? Also wie viel Wind brauche ich an einem normalen durchschnittlichen Tag oder wenn es unterdurchschnittlich Wind und Sonne gibt? Das ist ja immer die Kernfrage und eigentlich auch das Kernproblem der Energiewende. Sondern wie kriege ich es halt hin, dann den auch Angebot und Nachfrage zu steuern, dadurch, dass es volatil war? Weil wenn man sich zurückdenkt, so 10, 20 Jahre, war es ganz, ganz einfach. Ich hatte mein Gaskraftwerk habe ich eingestellt oder Kohlekraft oder Atomkraft und dann lief das und ich konnte 100% bestimmen und ich muss mit 100%iger, also na 100%, es gibt auch operative Unfälle, aber oder auswählen können, aber man konnte nahezu 100% sagen, ich weiß, wann Strom produziert wird. Und das ist ja genau andersrum jetzt. Dadurch, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil von Erneuerbaren haben, weiß ich nicht immer 100%, wie viel Strom produziert wird. Natürlich habe ich Prognosen und die werden auch immer besser. Aber jeder Nutzer, der ein Android oder ein iPhone hat und mal auf den Wettervorausschau schaut, muss man einfach mal jetzt anschauen und dann mal vielleicht 5 Stunden später. Das hat sich mit Sicherheit geändert. Das heißt, die Prognosen sind zwar gut, aber die sind auch immer teils eben nicht komplett richtig und akkurat. Und das heißt, man muss auch jederzeit immer nachjustieren. Und das ist eben so genau das Kernproblem. Wie schaffe ich es dann auch, die Nachfrage zu steuern? Je nachdem, wie eben das Angebot ist, weil das Angebot eben nicht 100% voraus war und man nicht 100% weiß, wie viel eben Strom produziert wird zu jeder Zeitpunkt.
Wenn ich zu Hause wohne, hier in Hamburg in meiner Mietwohnung, dann habe ich nicht die Möglichkeit davon zu profitieren gerade wahrscheinlich, weil mein Stromzähler das überhaupt nicht mitbekommt, wann es teurer ist oder günstiger. Richtig?
Jein, ist die Antwort. Also das bringt uns ja genau die Frage, was brauche ich dafür? Das ist eben der Smart Meter, also dass du davon profitierst. Und ist es so, dass mit der neuen Gesetzeslage, dass sich jeder Endkunde einen Smart Meter beim Netzbetreiber bestellen kann? Das hat das Stromnetz in Hamburg auch mal, ich habe mir das detailliert angeschaut, konntest du auch machen, glaube ich, bis Mai diesen Jahres und ab nächsten Jahr im Januar wird das wieder freigeschaltet. Da gibt es einfach so ein Online-Kontaktformular, da kannst du sagen, ich will jetzt einen Smart Meter haben, kannst du eintragen und dann wird sich das Stromnetz Hamburg drum kümmern. Und dann kannst du eben auch so einen dynamischen Stromtarif nutzen. Also auch du als Endnutzer und auch in der Mietwohnung kannst du dich genauso in die Vorteile kommen wie ein Haushalt, also ein größerer Haushalt am Ende des Tages.
Ihr baut Smart Meter oder sagt ihr, ihr kümmert euch sozusagen um eine Software, die dann dem Haushalt sagt, liebe Waschmaschine, geh jetzt mal an oder lieber lokaler Energiespeicher, fang jetzt mal an zu laden. Was davon ist etwas, wo O-Strom sagt, das lösen wir?
Genau, also was wir nicht machen ist Smart Meter, das überlassen wir den Netzbetreibern. Was wir machen ist halt, also wir sind ein Stromanbieter, also du hast deinen Stromvertrag, ich weiß nicht, wo du bist, aber du wirst dich zu uns wechseln und dann haben wir eben diese Software genau richtig geschrieben, die mit KI und anderen Optimierungsalgorithmen eben schaut, wie kann ich dir helfen, am Ende Strom zu sparen. Das ist halt, oder vor allen Dingen Geld
zu sparen, ja.
Erstmal. Genau, also hoffentlich benutzt du auch weniger Strom, aber im Zweifel können wir dir am ehesten helfen, dann Strom zu benutzen, wenn er besonders günstig ist. Also zum Beispiel mit der Waschmaschine oder mit der Wärmepumpe wahrscheinlich aus der Fernwärme, würde ich mal schätzen, in Hamburg. Oder halt jetzt E-Auto, das geht teilweise, wenn man auch in den Garagen hat.
Okay, müsst ihr dafür irgendeine Hardware bauen? Ja, da muss ja irgendwie was rumstehen dann bei mir zu Hause, oder?
Du brauchst Internet, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Mehr brauchst du nicht. Wir setzen 100% eben auf Webschnittstellen. Also, dass wir und dass die meisten modernen Haushaltsgeräte und Geräte allgemein können das am Ende schon. Also es ist ganz spannend, also selbst jetzt, also mein Wäschetrockner und so, die sind alle mit dem WLAN inzwischen verbunden und auch fast jedes Gerät, was du kaufst, hat inzwischen eine Konnektivität, sodass man auch diese Geräte fernsteuern kann. Das ist genauso wie beim E-Auto, aber eben auch bei Speichern. Also das ist am Ende, insgesamt machen wir es nur über die, wie gesagt, Webschnittstellen. Deswegen das einzige Grundvoraussetzung ist Internet und der Rest ist dann Cloud-to-Cloud und wir können das darüber steuern.
Also ich weiß, dass meine Bosch-Waschmaschine irgendwie, die hat eine App, da kann ich sozusagen von unterwegs irgendwie reingucken und so weiter. Müsste ich dann bei euch irgendwie die Zugangsdaten zu meiner Waschmaschine hinterlegen oder müsste ich in meiner Waschmaschine sagen, hol dir den Start-Stopp bitte bei O-Strom ab? Das habe ich noch nicht verstanden.
Genau, es gibt, also wir haben, nicht jeder Hersteller ist bei uns integrierbar und haben wir integrieren. Also im Fall von Bosch, da sind wir in Gesprächen.
Okay. Bei anderen, weil ich habe da noch so, nie eine Möglichkeit gefunden, sowas genau zu sehen, deswegen fand ich es ganz spannend. Okay,
genau, aber bei anderen Herstellern, das werden wir jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche kommt das jetzt auf den Markt, wo das in der App des Herstellers siehst. Also und am Ende dort wird das dann automatisiert, kannst du diese Befehle machen. Und wir haben uns jetzt vor allen Dingen bei O-Strom, sag ich mal, auf die großen Verbrauchsgeräte konzentriert, also sprich E-Autos, Wärmepumpen und dann Batteriespeicher. Also das ist sozusagen gerade unser Kernfokus, sind aber auch eben dabei, auch andere Großgeräte und Haushaltsgeräte zu integrieren bei uns oder in der Plattform unserer Partner.
Euch gibt es seit 2020, gibt es irgendwelche Infos über, ich glaube, Anzahl Mitarbeitende, das kann man irgendwie sagen, Anzahl Kunden vielleicht sagen, Anzahl Umsatz, darfst du selbst entscheiden, aber wie können wir uns O-Strom gerade vorstellen?
Genau, also wir sind gestartet vor knapp 4 Jahren schon fast, 3,5 bis 4 Jahren, je nachdem wie man es zählt, wann wir auf dem Markt waren, sind jetzt bei fast 45 Mitarbeitern und fast 100.000 Kunden in ganz Deutschland. Also schon recht zügig gewachsen, würde ich sagen.
Okay, super. Und die Kunden, seid ihr dann eher auf Privatkunden aus, die 4.500 Kilowattstunden im Jahr machen oder wollt ihr lieber Glasbläsereien, die irgendwie 1 Million Kilowattstunden im Jahr machen?
Nee, also unser Hotelkurs ist wirklich nur B2C, also der Endkonsument, so wie du und ich im Privathaushalt. Das ist wirklich der Kernfokus. Und da eben vor allen Dingen dieses Segment der Prosumer, also sprich Kunden, die eben E-Autos haben, Wärmepumpen, also die tendenziell einen größeren Stromverbrauch haben.
Wie groß könnte der Markt sein? Jetzt sagst du, hast du 100.000, hast du da jetzt 10% deines Markts schon intus oder 1% oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie schätzt du den Markt ein?
Also wahrscheinlich ist er noch viel, viel, viel größer. Also weil im Endeffekt ist es so, jeder Kunde in Deutschland kann O-Strom nutzen, das ist ganz wichtig. Also egal, ob du am Ende Haushaltsgeräte steuerst oder E-Autos mit uns steuerst, der Grundstromvertrag, den kann jeder haben. Und das heißt also, unser maximaler Markt ist, also es gibt 47 Millionen Haushalte in Deutschland, also rund 47 Millionen Verträge. Das ist sozusagen Potenzial, wie groß man werden könnte. Dann natürlich das Subsegment mit, sag ich mal, das Prosumer-Segment ist dann wahrscheinlich kleiner, aber trotzdem sprechen wir da noch von bestimmt irgendwie mehreren Millionen an Haushalten. Also wir sind noch ganz am Anfang, muss man ganz ehrlich sagen.
Als ich früher mal so eine Online-Marketing-Agentur gegründet habe, da gab es halt in jeder Straße irgendwie nach 2 Jahren Wettbewerber. Ist das bei euch auch ein Markt, wo gerade ganz viel passiert und viele sagen, klar, bei so einem großen Markt und keiner hat ihn bisher durchdrungen, da gibt es pro Jahr 5 neue Startups oder nimmst du das anders wahr?
Interessanterweise würde ich sagen, ist es relativ wenig. Also es gibt verschiedene, Blickwinkel, wie man darauf schaut und sag mal Startups, die das Thema angehen. Also gibt es auf der einen irgendwie die Solarinstallateure, die wie zum Beispiel 1,5 und Enpal, die das von der einen Seite gehen. Dann gibt es halt sehr viel ist aber auch immer noch das normale Handwerk und das lokale Handwerk, die dann diese ganzen Installationen vornehmen. Und dann gibt es halt Stromanbieter wie uns. Aber wenn du das Kernsegment siehst, wie viele innovative Stromanbieter es in Deutschland gibt, dann würde ich sagen, sind es ungefähr 4 in Deutschland. Aber es gibt 1200 Stromanbieter. Also es ist am Ende relativ wenig, sag ich mal, in dem Segment, wo wir unterwegs sind, obwohl der Markt eigentlich wirklich, wirklich groß ist.
Ich hatte mal so einen Gast, der hat eine eigene Bank gegründet und hat dann eine BaFin-Lizenz bekommen und das ist schon irgendwie so wie so ein Ritterschlag. Wenn ich heute ist Montag, ich mit Stromanbieter werden, wie kompliziert ist das für mich?
Es kommt drauf an, wie immer. Es ist ein bisschen komplizierter geworden nach der Energiekrise, aber ich würde sagen, wenn du auf unsere Historie schaust, also ich habe meinen Job damals gekündigt, also wirklich ziemlich exakt vor 4 Jahren bin ich.
Du warst in der Beratung vorher?
Genau, war ich in der Beratung, da auch immer fokussiert auf Energie. Und wir sind live gegangen, knapp ein halbes Jahr später, also mit einem super rudimentären Setup. Ich würde sagen, aber da muss man halt schon sehr viel, sehr schnell sein und wirklich, man darf keinen Tag verpassen. Ich würde sagen, im Durchschnitt dauert es ein bisschen länger. Also ich hatte ja halt, das war wirklich meine Vollzeitarbeit, uns live zu bringen.
Okay. Ich habe zu Hause bei mir, glaube ich, 130 Euro Strom im Monat. Wenn ich jetzt zu euch wechsle, wie schätzt du, wird sich das entwickeln?
weißt du, welchen Stromanbieter du hast?
Ich bin hier in Hamburg, wie heißen die? Hamburg.
Vattenfall?
Ja, genau, Vattenfall. Und habe dann irgendeinen grünen Tarif.
Okay, ich würde schätzen, also wie gesagt, es kommt darauf an, was deine aktuelle Kilowattstunde ist. Das ist halt super schwierig zu sagen. Also jetzt aus dem Bauch geschossen würde ich schätzen, dass du irgendwie wahrscheinlich zwischen 35 Minimum zahlst. Wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar pro Kilowattstunde. Es kommt auch darauf an, wann du abgeschlossen hast. Das ist sehr, sehr wichtig.
Aber ich habe meine Rechnung gerade hier. Ja. Ich zahle 35,17.
Oh gut, habe ich doch gut geschätzt, oder?
Was hattest du gesagt? Ja, ne?
Und dann irgendwie 12 Euro. Hatte ich gesagt, Minimum 35
ja, krass,
Cent.
Ja, 35,17 und dann habe ich 12 Euro.
Und welche Postleitzahl wohnst du, wenn du das sagen darfst? Oder wo du
22769.
7,6, dann schauen wir es doch mal live an. Mhm. Dann kann ich es dir nämlich auch wirklich sagen. Also aktuell würdest du also 29 Cent pro Kilowattstunde zahlen.
Das ist schon
also
relevant.
Also wahrscheinlich irgendwie 3500 kWh, würde ich jetzt schätzen.
Ja, habe ich. Also 3,7, genau.
Okay. Siehst du, schätze ich doch gut hier. Also dann würdest du ungefähr 30 Euro pro Monat sparen bei uns.
Das ist total relevant. Das ist total relevant. Das ist ja stark. ich weiß, was ich nach der Aufnahme machen werde.
Sehr gut.
Aber wahrscheinlich brauchen wir das Smart Meter und das kriegen wir leider erst nächstes Jahr.
Du kriegst immer zuerst, deswegen haben wir variable und dynamische Strompreise.
Ja.
Und der variable Tarif, der funktioniert alle. Das ist so ein Durchschnittspreis, den wir zuerst durchreichen. Das ist dann einfach, der kann sich dann monatlich ändern. Und dann, wenn du ein Smart Meter hast, dann hast du auch den dynamischen Stromtarif. Deswegen meine ich ja, jeder kann Rohstrom nutzen, unabhängig, ob du ein Smart Meter hast oder nicht. Aber halt, um den vollen sozusagen Benefit zu haben, dann brauchst du halt einen Smart Meter.
Super, super spannend. Nun seid ihr erstmal gewachsen. Du hast gesagt, nach einem guten halben Jahr hattet ihr euer erstes rudimentäres Produkt online. Und jetzt habe ich aber auch gehört, ihr habt inzwischen auch schon ein bisschen Kapital eingenommen. Also ich glaube, über 20 Millionen Euro von Investoren. Da würde mich natürlich interessieren, was hast du in den Pitches erzählt, wofür du das Geld gerne ausgeben möchtest?
Also wofür es ausgeben ist Kundenakquise und Produkt. Um das ganz einfach zu sagen, aber spannender ist, wieso sie uns das Geld gegeben haben.
Ja, fast. Gerne, genau.
Ich glaube, das ist halt am Ende die Sache und das war halt ganz spannend, weil wir hatten unsere Series A, also die letzte Finanzierung hatten wir gemacht im August 22. Das war an dem absoluten Höhepunkt der Energiekrise. Also das war, wo selbst Bild drüber berichtet hat, wie die Chart des Todes und dann waren da irgendwie 1000 Euro pro Megawattstunde. Also es war wirklich extrem. Und wir waren halt da, ja, wir sind Energiestartup mit dynamischen Tarife, aber halt, weil das die Zukunft ist. Und das war halt ganz spannend, weil wir gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann wird dann die deutsche Politik wirklich mal zu Potte kommen und wirklich sagen, okay, wie kriegen wir es jetzt voran? Das sind halt Themen wie Ausbau erneuerbarer, Smart Meter Rollout und Co. Das hatten wir alles damals noch nicht, aber haben gesagt, okay, wenn das so relevant ist, jeder Deutsche spricht gerade von Strompreisen und so weiter, da wird was kommen müssen. Und das war halt am Ende unserer Pitch zu sagen, das ist halt so once in a lifetime, das kommt halt alle 50 Jahre eine Energiekrise in dem Format vor und das wird halt enorm Rückenwind haben für ein Modell wie unseres. Das war alles natürlich damals Pitch, weil wir wussten nie, ob es wirklich kommt. Aber das Schöne ist halt, dass man es jetzt sehen kann, dass es gekommen ist. Also das ist, wie gesagt, zum Beispiel das Gesetz für den Smart Meter, dass du auch als Kunde dir überhaupt jetzt eins bestellen kannst selber. Oder halt, dass die deutsche Regierung hat dann die Targets hochgesetzt, also die Ziele hochgesetzt für den Ausbau von Erneuerbaren auf 80% und so weiter. Dann auch das Gesetz, ich meine, das ist ja ab viel Diskussion, aber zum Beispiel für die Heizung und Wärmepumpen. Ich weiß, das wurde ewig diskutiert in Deutschland, aber insgesamt ist es eine gute Idee, mehr Wärmepumpen in Deutschland zu haben, etc. Und das ist halt alles gekommen nach der Energiekrise und das ist halt ein riesiger, riesiger Treiber jetzt für ein Geschäftsmodell wie unseres.
Was ist ein guter Kanal, über den du einigermaßen skalierbar neue Kunden generieren kannst? Machst du das über Online-Marketing? Überweist du Geld an Google für Google Ads oder Social Media? Was klappt da bei euch gut?
Also wir haben sehr, sehr diversifiziertes Marketing und eins unserer größten Kanäle ist am Ende Freundesempfehlung. Also fast ein Drittel unserer Kunden kommen über den Bestandskunden. Da gibt es halt einen Weiterempfehlungscode, da bekommen beide Kunden bis zu 100 Euro. Also ob du es im Shop benutzt oder auf deine Rechnung gut schreibst, aber das ist halt enorm gut funktioniert. Das skaliert halt mit der Anzahl an Kunden, die man hat. Und dann der Rest ist alles Online-Marketing. Also wir haben einen Mix aus Google, Facebook, Meta, TikTok und Co. Und dann aber auch, leider in Deutschland kommt man nicht über die großen rum wie Check24 und Verivox.
Warum leider sind die teurer?
sind nicht teurer, aber ich meine, wer wechselt auf einem Portal wie Check oder Verivox, ist halt der Kunde, der typischerweise auf den letzten Cent optimiert. Das heißt halt,
die sind nach einem Jahr auch wieder weg.
Richtig, also nicht unbedingt nach einem Jahr, weil wir haben nicht dieses Modell, dass wir nach einem Jahr irgendwie Preise erhöhen und so weiter. Also es funktioniert bei uns ganz gut, aber trotzdem ist halt die Marktmacht enorm stark. Das heißt, wenn man da alles nach den Rankings muss man gehen, ja, etc. Das ist halt schon sehr, ist nicht der beste Kanal, weil man viel einfach darauf angewiesen ist, wie die ihre Algorithmen bauen. Das ist halt am Ende so ein bisschen die Krux. Und gleichzeitig muss man ja auch verstehen, woran verdient ein Wechselportal Geld, indem es den Kunden häufig wechselt. Ja. Das ist halt genau das Gegenteilige, was wir wollen.
Ja, verstanden. Du hattest eben schon gesagt, es gab viel Rückenwind aus der Politik. Ich möchte dich sozusagen, hoffentlich wird es dir leicht fallen, irgendwie eine gute Entscheidung der Politik uns nochmal zu erklären der letzten Jahre zum Thema Energie, sodass wir auch verstehen, so ja, das hat ja wirklich Hand und Fuß, aber ich würde dich auch gerne dazu drängen, eine wahnsinnig schlechte energiepolitische Entscheidung unserer Regierung einmal darzulegen. Und ich hoffe, es gibt für beide Seiten ein gutes Beispiel.
Ja, ich glaube sogar das gleiche Beispiel, das ist das Spannende. Und zwar ist sozusagen auf der einen Seite, hatte ich ja schon was lobenswert, das Gesetz, also das heißt ENWG, das ist das Energiegesetz zum Neustart der Energiewende oder Digitalisierung der Energiewende. Was halt am Ende auf einfach gesagt heißt, jeder Großkunde soll einen Smart Meter bekommen und jeder Kunde hat das Recht, einen Smart Meter zu bekommen für 30 Euro. Also jetzt ganz vereinfacht gesagt. Das ist sozusagen sehr positiv und ich würde sagen, das ist genau das, was Deutschland braucht, weil wenn man einmal schaut, wie rückschrittlich Deutschland ist im Vergleich zum Ausland beim Smart Meter Rollout, ist es halt einfach nur ein Trauerspiel. Wir krebsen hier in Deutschland irgendwie bei 1,5-2% maximal rum. Während, wenn wir einmal nach England schauen, da gibt es 70%, dann schauen wir einmal in die Nordics, irgendwie Dänemark, Finnland, Schweden, da sind wir bei 100% Smart Meter, Italien 100%. Also wir sind, wenn man es wirklich mal platt sagt, also Deutschland ist ein Entwicklungsland, wenn es so dazu kommt, zur wirklich bei der Digitalisierung der Energieinfrastruktur für Privatkunden. Und deswegen war dieses Gesetz meiner Meinung nach genau richtig, dass man endlich sagt, jetzt muss es den Druck geben, dass endlich auch mal Deutschland aufholt und schafft, was unsere europäischen Mitländer alle geschafft haben. Jetzt auf der anderen Seite gibt es jetzt gerade die Diskussion, nämlich zu einem sozusagen neuen Gesetzesentwurf für das gleiche Gesetz, wo eigentlich alles zurückgedreht werden soll. Dann soll der Endkunde jetzt 100 Euro zahlen für einen Smart Meter. Der Kunde muss dann statt 20 Euro 60 Euro im Monat im Jahr zahlen für einen Smart Meter. Also es macht es deutlich, deutlich teurer, deutlich weniger ökonomisch.
Was sind die, also kostet so ein Smart Meter, wenn man es irgendwie kaufen würde, das mir gehört, kostet das eher 400 Euro oder eher 2000 Euro? Wo liegen die eigentlich?
Also wenn man, es kommt darauf an, wie viele du kaufst, das ist halt am Ende riesig. Also ich würde sagen, wenn das ein großer Netzbetreiber kostet oder wenn wir das kaufen, ist eher diese Spannbreite zwischen 250 bis 500 Euro all in, so ganz grob.
All in heißt mit Installation?
Ja, genau.
Das heißt, wenn jemand 60 Euro Miete im Jahr nimmt, das müsste dann nach 4-5 Jahren eigentlich schon wieder rein sein. Hm, verstanden.
Genau, und das ist halt am Ende schon ziemlich teuer. Also ja, wenn man absolut. Jetzt, vor allen Dingen für kleinere Kunden, wenn man erstmal 100 Euro hinlegen muss, nur für einen Smart Meter, das ist schon mal gar nicht ohne. Das kann man aber noch rechtfertigen. Aber dann kommt auch noch wirklich, man muss 60 Euro im Jahr nochmal zahlen für die Miete selber. Und das ist halt am Ende so ein Killer, was halt ein riesiger Rückschritt ist zum eigentlich sehr fortschrittlichen Gesetz. Jetzt haben wir irgendwie das so ein bisschen die Sache, das wurde halt ausdiskutiert von der Ampelregierung. Wir wissen jetzt alle, die Ampelregierung gibt es aktuell nicht mehr. Das heißt, es ist jetzt fraglich, ob dieses neue Gesetz, was eine Verschlechterung darstellt, eigentlich kommt. Wir hoffen natürlich nicht. Aber das ist sozusagen, wo es eigentlich auf der einen Seite sehr, sehr positiv war, auf der anderen Seite meiner Meinung nach auch eine der größten Fehlentwicklungen, die jetzt diskutiert wurden im letzten Jahr.
Du hattest eben gesagt, zum Beispiel in den Nordics gibt es nahezu 100% Smart Meter Auslastung. Ich glaube, die Energiepreise für Endkunden, sowohl Business, also Industrie als auch Privatkunden in Skandinavien liegen irgendwie bei nahezu 20 Cent oder sowas. Oder noch niedriger pro Kilowattstunde. Ja, ich glaube, im Jahresdurchschnitt irgendwie oh Gott, war das bei uns irgendwie, kommt das überhaupt hin, dass es bei uns im Jahresdurchschnitt bei 70 war? Nee, das ist ein bisschen hoch, oder?
Nee, 70 ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Das war für ein Jahr der Energiekrise. Also ich glaube, das, was bei Verivox und Co. gesagt habe, waren irgendwie so 45 oder so.
Für dieses Jahr.
Und jetzt, genau, und ja, für dieses Jahr sind wir eher, würde ich sagen, schätzungsweise, weiß nicht, ungefähr bei 30 bis 35.
Ja, also, nennt. Ja, macht auch Sinn. Es war irgendeine Zahl, wo wir bei 70 waren und die waren bei 24. Oder sagst du, boah, ist ja ein schöner Unterschied. Aber ich dachte, das, vielleicht war was anderes. Aber auf jeden Fall sind die Energiepreise, glaube ich, auch natürlich dort nochmal besonders niedriger. Wie würdest du im EU-Vergleich die Strompreise Deutschland, jetzt November 2024, sind wir da im oberen Drittel, im Mittelfeld, im unteren Drittel? Gibt's da, ist das für Industriekunden besser als für Privatkunden? Wo liegen wir da gerade?
Ja, also allgemein ist Deutschland ja dafür bekannt, würde ich sagen, eine der teuersten Strompreise insgesamt, aber auch global zu haben. Also da muss man nicht mal in europäisch schauen, sondern es ist wirklich global. Also ich meine, da kann man sich ja viele, selbst auf Industrie- und auf Privatkundenseite.
Mhm. Ich hatte mir mal gemerkt, wir haben den zweiteuersten Strom aller OECD-Länder.
Genau. Also deswegen, ja, und das macht uns natürlich vor allem jetzt bei einer Export-Industrienation ist das natürlich schwierig, sag ich mal, zu haben. Ich meine, da kann man jetzt natürlich auch das Gegenbeispiel sehen, jetzt Amerika, mit America First, und da wird wieder viel freundlich und noch mehr Gas und Öl gebohrt werden, weiß ich auch nicht, ob das richtig ist. Aber ich meine, wenn man sich unsere Infrastruktur oder unsere Energiewirtschaft anschaut, sind wir eine der teuersten Länder, mhm, sowohl Industrie
als auch. Und das, genau, das macht dann, ne, das für Private so teuer. Ich kann mir weniger Starbucks-Kaffees leisten und manche, die vielleicht irgendwie Dinge herstellen, haben deutlich teure Preise. Warum, in einem Satz, warum hat Deutschland gesagt, wir möchten erneuerbare Energien?
100% kann ich es nicht beantworten, aber ich glaube, wenn man es jetzt auf die letzten 2-3 Jahre sieht, ist es, dass wir einfach weg wollen von fossilen Rohstoffen, weil wir davon abhängig sind. Weil fossile Rohstoffe müssen wir immer importieren, das heißt, wir haben immer eine Abhängigkeit. Wir haben ja gesehen, wie das nach hinten losgehen kann, wenn man einen treuen Lieferanten wie Russland glaubt, der dann plötzlich Nord Stream Stück für Stück nicht mehr liefern lassen. Und ich glaube, das ist für mich das größte Rational, warum wir mehr Erneuerbare haben wollen, weil wir einfach weg wollen von fossilen, weil die immer eine Abhängigkeit haben. Aber wir haben selbst genug Wind und Sonne.
Wenn man weg will von fossilen, hätte man wahrscheinlich Atomkraft oder Erneuerbare machen können. Was wäre günstiger gewesen?
Naja, aber jetzt bei Atomkraft hast du auch immer eine Abhängigkeit und wir sind die größten Uranproduzenten, da ist Russland auch ganz weit vorne. Also ich finde, da ist jetzt sozusagen sondern wo haben wir wirklich keine Abhängigkeit, ist wirklich bei den Erneuerbaren, also den wirklich Erneuerbaren, sprich also Sonne und Wind und vielleicht Biogas, so eine kleineren Sache. Das ist da, wo wir wirklich keine Abhängigkeit am Ende des Tages haben.
Ist deine Überzeugung zu sagen, du machst O-Strom als erneuerbare Energien-Startup, weil du sagst, ich möchte Deutschland unabhängig machen, oder sagst du auch, mir ist auch wichtig, dass natürlich auch meine Kindeskinder ohne Sauerstoffmaske draußen sein können?
Ich würde sagen, es ist ein Mix aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, wenn ich mir meine ersten 4-5 Jahre anschaue in der Beratung, da habe ich zwar viele Slides gemalt und immer schön aufgeschrieben, wie eine gute neue Welt aussehen kann, aber man hat nicht gesehen, dass irgendwas davon implementiert wird. Während jetzt eben bei O-Strom sieht man einfach, wie wir vorangekommen sind. Ich meine, O-Strom hatte mal einen Kunden, das war ich selber, und jetzt haben wir bald 100.000 Kunden. Und das ist halt am Ende, wo wir einfach auch was Sinnvolles machen. Also es geht ja nicht darum, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Jamba-Sachen, also irgendwelche Klingeltöne verkaufen.
Ich zahle jetzt immer noch, meine Kredite ab, deswegen.
Okay.
Nein, tue ich nicht.
Ja, nein. Aber du weißt, was ich meine. Also, da würde ich mich schlecht fühlen. Während ich bei O-Strom einfach sehe, dass es einfach einen gesellschaftlichen, positiven Impact hat. Und das ist am Ende das, was aber auch das Team insgesamt motiviert, ist es halt, dass wir einfach was Sinnvolles machen. Und natürlich ist es ein Grund aus, ja, ich möchte halt die Energiewende schaffen, weil ich denke, es ist einfach eines der zentrale Punkte. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen, wir wollen Deutschland unabhängig machen von fossilen Brennstoffen etc. Und wir wollen natürlich für alle eine gute, positive Zukunft haben. Das sind alles Sachen, die, ich sag mal, mich motiviert, aber was mich am allermeisten motiviert, ist halt, dass man sieht, wie es einfach nach vorne kommt und wie man einfach sieht, dass man wirklich etwas verändern kann.
Mhm. Ich glaube, für mich, wenn jemand innovativ neue Technologien, neue Möglichkeiten, auch die Möglichkeiten, vielleicht so wie ihr das bringt, dass Leute Geld sparen könnten oder vielleicht auch Strom sparen könnten und so weiter, das finde ich sozusagen eher gut. Und wenn du dann irgendwann, falls du da irgendwann mal viel Geld mit verdienst, finde ich sowas dann, ne, irgendwie finde ich ein gutes Beispiel. Ich habe den Eindruck, gerade in der Windbranche, gerade ist man auch mit weniger innovativen Themen, kann man da wahnsinnig viel Geld machen, weil die so viel steuerlichen Rückenwind haben, vereinfachte Genehmigungen haben, diese Ausbaupläne für die nächsten Jahrzehnte ja da liegen. Das heißt, die können sich komplett drauf verlassen. Es müssen ja dieses Jahr so und so viele neue Anlagen oder so und so viele neue Megawatt installiert werden. Und da denke ich so, oh, das ist schon, da gibt man schon echt viel Geld aus, was dann am Ende, wir haben den teuersten Strom, was dann am Ende natürlich irgendwie bei Industrie und Kunden dann auch wieder bezahlt werden muss. Das wäre etwas, wo ich noch nicht überzeugt bin, dass das für die Volkswirtschaft die bestmöglichste Lösung ist.
Naja, aber andersrum gesagt, welches ist denn aktuell der günstigste Strom?
Das war, keine Ahnung.
Ja, das ist der Erneuerbare. Und auch wenn du dir mal anschaust, wie am Ende eben die Kosten sind für den Bau neuer Kraftwerke, sind Erneuerbare enorm kompetitiv. Und das ist am Ende zum Beispiel, wenn man sich Solarstrom anschaut und wie die Preise für Solarmodule in den Keller gegangen sind, ist das enorm. Das gleiche für Batteriekapazitäten und Batteriespeicher. Sie sind durch die ja noch nie so günstige, sag ich mal, Speicherpreise wie noch nie. Und das heißt halt, was entweder die Option, du kannst halt irgendwelche teuren Kraftwerke bauen oder du baust halt mal eine günstige erneuerbaren Stromkraftwerke. Und das ist am Ende auch das, was dich mittelfristig deutlich die Preise nach unten bringt. Und ich glaube halt, das ist halt auch immer nicht so ganz richtig zu sagen, ja, wir haben zwar die teuersten Strompreise, das liegt aber nicht unbedingt nur am Strompreis selber, sondern zum Beispiel, wir haben auch die teuersten, zum Beispiel, wir haben immer noch 2,05 Cent Stromsteuer in Deutschland. Das hat kein europäisches Ausland, da sind wir alle bei 0,05. Was ist der europäische Mindestsatz? Bei den Netzentgelten, da haben wir halt wieder so ein absolut föderales System mit 800 Netzbetreibern, während man halt, sag ich mal, in ganz Schweden oder so mit 4 auskommt. Und das kann man sich auch vorstellen, dieses Kleinkarätige, das hilft uns nicht, das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da musste man mal auch mit dem Mut haben, zu sagen, ja gut, dann konsolidieren wir eben mal alle Netzbetreiber auf, weiß nicht, was die richtige Zahl ist. Aber 800, kann ich sagen, ist nicht die richtige Zahl. Und dann kann man auch wahrscheinlich deutlich bessere Netzausbaustruktur haben, günstigere Netzentgelte und Co. Also ich glaube, das Kernproblem ist nicht die Erneuerbaren selber, sondern es ist auch viel einfach das System, was wir haben, ist halt nicht gebaut für die aktuellen Herausforderungen. Und wenn man da mal ansetzen würde, dann kriegen wir auch günstigen erneuerbaren Strom hin.
Wenn ich über die Grenze nach Frankreich gehe und die dort frage, was ist für euch die günstigste Stromquelle, was würden die sagen?
Ja gut, die würden wahrscheinlich sagen Atomstrom, aber ich finde das immer, das ist am Ende totaler Bullshit, weil man ganz ehrlich auch sagen muss, wie viel wurde das denn subventioniert vom Staat? Und EDF kann man ja auch mal googeln, die wurden gerade vom Staat gerettet. Also da wir dann jetzt sagen, ja, das ist jetzt die Lösung, da Atomstrom zu bauen, das stimmt halt nicht. Man muss sich auch mal anschauen, wie teuer die neuen Atomstromprojekte sind. Da in Finnland wurde das letzte gebaut, da in England versucht man seit x Jahren Neues zu bauen. Da sprechen wir von Milliarden Projekten und Milliarden Cost-Overruns. Und die sind halt nicht kompetitiv. Sie sind nur kompetitiv, weil man eben die höchst subventioniert, diese ganzen Sachen. Das heißt halt, es ist ein Irrsinn meines Erachtens, jetzt darauf zu sagen, ja, Atomstrom wäre günstiger. Stimmt, wenn die erstmal stehen und abgeschrieben sind, die aber zu bauen. Ich sehe kein Projekt in der ganzen Welt, was es kompetitiven Atomstrom aktuell baut. Das muss man mal in Europa schauen, das hat keiner geschafft. Und mir dann zu sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr Atomstrom, das finde ich total, also finde ich sehr schwierig, das Argument.
Mhm. China baut 150 neue Atomkraftwerke. Wahrscheinlich haben die deutlich günstigere Baukosten, weil sie vielleicht auch weniger Regularien haben, auf die sie achten.
Das kann ich nicht kommentieren, muss ich fairerweise so sagen. Ja.
Aber ich höre sozusagen, ne, also ich finde es gut, wenn man, so höre ich es bei dir raus, ich finde es gut, wenn man, so wie du es gerade gesagt hast, für mich ist nicht ideologisch wichtig, auf jeden Fall Strom und Solar und dann um jeden Preis, sondern du sagst auch, es ist einfach der günstigste Strom pro neu installierter Mega, Terawatt, whatever Stunde. Das finde ich sozusagen viel, viel angenehmer, als wenn mir jemand dann gegenüber sitzen würde, der sagt, Christoph, egal was es kostet, wir müssen Wind und Solar haben. Also insofern finde ich...
Das würde ich nie sagen.
Genau, so wie du es erklärt hast, finde ich sehr angenehm.
Deswegen auch zum Beispiel das Abschalten der Nuklearkraftwerke während der Energiekrise habe ich dann auch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Atomfan, niemand möchte daneben wohnen. Niemand weiß, wohin mit dem Müll. Ja, okay, das freut mich. Dann haben wir einen Freiwilligen gefunden in Deutschland.
Ja.
Aber ich sag mal so, deswegen, aber die abzuschalten, wenn die erstmal laufen, das habe ich dann auch nicht verstanden, muss ich fairerweise sagen.
Okay, aber das finde ich total schön sozusagen. Das ist, hatte mich sehr darauf gefreut. Ich hatte noch so eine Frage. Weil es mich, die Antwort interessiert mich, weil ich, ne, manchmal wird auch gesagt, Christoph, wenn wir in Deutschland nicht Wind und Solar installieren, dann können wir das 1,5 Grad Ziel nicht mehr einhalten und so weiter. Und dann hätte ich noch so eine Frage gehabt, die heißt, stell dir mal vor, wir machen auf der ganzen Welt 10.000 Messstationen überall auf der Welt verteilt, die irgendwie die Klimagase messen. Und die müssen uns sagen, ab wann wir auf 100% erneuerbare Energien in Deutschland sind. Und wahrscheinlich könnte keine Messstation uns das sagen aus ihren eigenen Messdaten. Weil ich diese ideologische oder dieser Einfluss von unserem Energiemix leider auf das Klima, der wird wahrscheinlich alleine nicht groß genug sein, um da irgendwas zu machen. Aber ich finde es super, dass du sagst, Unabhängigkeit von anderen Ressourcen und dementsprechend auch Lieferanten, wenn die politische Lage mal nicht so gut ist, wie sie mal war, super schlau. Und ich finde es gut zu hören, dass die Kosten pro installierter Leistung wirklich sehr, sehr kompetitiv sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Sehr schön.
Du hattest vorhin gesagt, wir haben in Deutschland 1-2% Smart Meter installiert momentan.
Ja, das ist richtig.
Wie lange wird das dauern, bis wir da bei 10% sind?
Ich glaube, ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Also das eine ist, also in den letzten, also wenn man es mal einfach das Trauerspiel anschaut, die ersten Projekte zu Smart Meter, die wurden in Deutschland vor ungefähr irgendwie 10, 15 Jahre gemacht und man in 10 bis 15 Jahre 1,5% geschafft. Was halt einfach traurig ist. Also wo andere halt voll Rollout haben und über 100% sind. Ich kann mir aber eben durchvorstellen, vor allen Dingen, wenn jetzt nicht das, sag ich mal, verschlimmbesserte Gesetz kommt, dass es dann deutlich schneller auch in Deutschland kommt. Weil wenn ich jetzt unseren Kunden, wenn wir denen sagen, hey, kauf dir für 30 Euro einen Smart Meter und du hast diese ganzen zusätzlichen Benefits, dann ist das am Ende auch für viele Kunden, kann ich mir vorstellen, dass einfach auch von den Endkunden wirklich die Nachfrage kommt. Dadurch werden die Netzbetreiber endlich auch mal gezwungen, das Ganze zu installieren und dann kann das deutlich schneller gehen. Und das ist eben unsere, sag ich mal, Hoffnung, dass es genauso kommt. Und am Ende profitieren dann auch wieder alle davon, weil es ist ja auch so, die Netzbetreiber selber wissen gar nicht, was in ihrem Verteilnetz, also passiert. Die wissen ja nicht, ob du gerade Bitcoin surfst oder ob du gerade im Urlaub bist. Das wissen sie nicht. Das wissen sie im Aggregat, aber nicht auf den Einzelfall. Und das heißt halt, man kann ja auch viel, viel besser planen, wie muss eigentlich die Netzinfrastruktur ausgebaut werden, wenn man mal wüsste, wie eigentlich jeder Einzelkunde sich verhält etc. Und das ist eben auch eins der Hauptargumente, die wir halt voranbringen. Ein Vollrollout würde am Ende auch die Kosten wieder nach unten treiben. Natürlich muss man das diese Initialkosten einmal aufbringen. Gleichzeitig hat man aber auch wieder deutlich gesenkte eben Infrastrukturkunden, auch weil sich ja die Kunden dann an die daran halten und auch schauen, wie eben die aktuellen Strompreise sind. Wenn es gerade, sag ich mal, zu wenig Strom gibt, dann sind die Preise teurer. Das heißt, die Kunden werden auch darauf reagieren und versuchen teilweise eben, soweit es geht nicht in allen Fällen, aber man wird halt sich anpassen und versuchen, dann eben Strom zu nutzen, wenn er nicht ganz so teuer ist. Und das sind ja genau die Effekte, die am Ende volkswirtschaftlich total sinnvoll sind.
Ja. Matthias, ich habe den sozusagen, ich vertraue dir, ich organisiere noch ein paar Leute, die für dich wählen und dann wirst du der nächste Energieminister. Du hast jetzt heute deinen ersten Tag. Was sind die ersten drei Entscheidungen, die du anrollen wirst?
Okay, also ich würde sagen, jetzt bin ich natürlich eher der Chief Lobbyist für Ostrom gerade, der ja spricht. Also das heißt natürlich, mehr Smart Meter würden wir machen, mehr Erneuerbare. Und was wir natürlich als, das Wichtigste ist halt am Ende, wir müssen halt mehr Brückentechnologien schaffen, halt für diese Stunden, wenn es eben die sogenannten Dunkelflauten gibt. Und das heißt eigentlich, für meines Erachtens, eigentlich sind das Speichertechnologien und Lösungen. Und da bin ich aber nicht so, muss man halt verstehen, also einmal gibt es natürlich die ganz, ganz kurzfristigen, da reichen ganz normale Batteriespeicher aus, aber was passt denn dann, wenn man mal wirklich mal 1-2 Wochen vielleicht nicht den erwarteten Wind hat? Das heißt, da müsste man auch nochmal tief reinschauen, was da machen kann mit, ich meine, da gibt es ja viele Bemühungen um Wasserstoff und Co., aber ich glaube, auch da müsste man nochmal rein investieren, damit man das dann am Ende hinbekommt.
Ich habe den Eindruck, du kommst gut damit klar, auch mal Fragen gestellt zu bekommen, die nicht nur danach gehen, was sind ihre Ziele für Ostrom für dieses Jahr, sondern auch so ein bisschen weiter oder ein bisschen allgemeiner oder grundsätzlicher. Ich glaube, du bist auch gerne auf X unterwegs. Habe ich mal irgendwo in einem Interview gelesen.
Ja, ich würde sagen, seitdem Elon Musk das seit einem Jahr und damit Trump da ein großer Freund ist, ich habe meinen Account inzwischen gelöscht.
Ah, okay, das heißt, es war ein älteres Interview.
Relevant vor 2 Jahren oder okay. So, da habe ich irgendwie viel gemacht, aber inzwischen bin ich da, habe ich da ewig nicht mehr eingeschaut.
Okay, ich habe das nicht mit Datum gelesen, hätte gedacht, das ist ja interessant, dass du sozusagen auch in der aktuellen Zeit, aber dann hast du die Aussage gemacht, bevor da die ganze Eigentümerwechsel. Okay, verstanden.
Das ist richtig.
Perfekt. Was könnten in jetzt haben wir Ende 2024. Was ist sozusagen, wenn wir uns in einem Jahr zum Catch-up-Podcast treffen, was wären so große Projekte oder Ziele, wo du sagst, die habt ihr zum Glück erreicht oder schön, dass ihr die erreichen konntet oder sowas? Was steht die nächsten 12 Monate bei euch an?
Genau, also bei uns ist halt vor allem jetzt der Hauptfokus auf, also weiter wachsen. Also wir wollen nicht bei 100.000, sondern unser Ziel ist halt auf 3 Millionen Kunden bis 2030 zu kommen. Das heißt, wir müssen uns deutlich über 100.000 Kunden sein, wenn wir eher nahe 2.000, 200.000 Kunden sein, wenn wir das nächste Mal uns treffen. Und gleichzeitig, was uns auch wichtig ist, eben nicht nur die absolute Anzahl Kunden, die wächst, sondern eben auch an Kunden, die eben unsere Technologie nutzen, also sprich Smart Eater haben oder eben unsere smarten Optimierungsalgorithmen eben auch wirklich nutzen und somit Geld sparen. Und da wollen wir eben, wenn wir sagen uns, wir wollen es mindestens verdoppeln als Firma, dann wollen wir da mindestens irgendwie für uns vervierfachen oder verzehnfachen, sag ich mal, in diesem Subsegment, die wirklich von unserer Plattform komplett profitieren.
Vielen, vielen Dank, Matthias. Für mich war das ein absolut elektrisierender Podcast und ich stehe noch vollkommen unter Strom. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und ich werde tatsächlich jetzt gleich mir mal gucken, wann komme ich aus meinem Vertrag raus und ich kann mir gut vorstellen, dass ich den O-Strom mal ausprobieren werde.
Super, freut mich.
Und den Link zu O-Strom machen wir gerne in die Shownotes. Jetzt habt ihr zu Hause eine Woche Zeit, euch von diesen elektrisierend und unter Strom stehenden Highlights dieser Abmoderation zu erholen. Und ich möchte, dass wir uns dann alle gemeinsam nächsten Montag wieder hier hören. Und eine Sache noch, bevor ich gleich auflege. Heute ist die letzte Aufnahme mit sowohl meinem ganz besonders geliebten Audio-Producer Chris und meiner ebenso geliebten Redakteurin Lisa. Wir hatten ein tolles Jahr 2024 zusammen und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ihr habt einen tollen Job gemacht, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe tolle Vorbereitungen bekommen. Wie ihr heute am Gespräch mit Matthias gehört habt, haben wir auch tolle Gäste bekommen. Insofern ein großer Teil dafür, dass ihr vielleicht heute auch diese Abmoderation hört, liegen in den Händen vom Audio-Producer Chris und von der lieben Lisa. Euch alles Gute. So, das dazu. Und dann würde ich sagen, Matthias, hat mich sehr gefreut. Ich verabschiede mich auch von dir und wir verabschieden uns von unseren Zuhörenden und würden sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Matthias
und von Christoph. Tschüss.
Ciao.